Und viele haben sich gewünscht, dass es doch ein bisschen konkreter werden müsste. Und damit haben wir uns jetzt beschäftigt. Also das war so ein bisschen der Auftrag, da nochmal aufzugucken. Und noch ein Punkt, 6 Bildungsbereiche waren da aufgeführt und sowas wie digitale Bildung oder Bildung für nachhaltige Entwicklung wirklich nur absolut am Rande und marginal erwähnt. Und das musste einfach rein.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Ein Hallo von mir zur neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin, Evaluatorin in Kindertagesstätten und Fort- und Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte. Heute wird es um das Thema Bildungspläne gehen. Ich freue mich besonders, dass ich heute Frauke Hildebrandt zu Gast in meinem Interview habe. Sie ist seit 2016 Professorin für Forschung und Praxisentwicklung in der Pädagogik der Kindheit und vorrangig im kooperativen Masterstudiengang Frühkindliche Bildungsforschung von der Fachhochschule Potsdam und der Universität Potsdam tätig. Zuvor hat sie seit 2013, war sie Professorin im Studiengang Bildung und Erziehung in der Kindheit im Fachbereich Sozial- und Bildungswissenschaften an der Fachhochschule Potsdam. Sie ist pädagogische Leiterin des Brandenburger Modellprojekts Forscherwelt Blossin, das innovative Methoden der Elementar- und Primarpädagogik erforscht und erprobt. Sie forscht zu kognitiv anregender Interaktion und Partizipation in Kindertagesstätten. Ja, und sie wird uns heute etwas erzählen über den neuen Bildungsplan, der in Brandenburg nun veröffentlicht wird. Ich bin so froh, dass es mittlerweile Bildungspläne gibt oder sie gibt's ja schon lange, aber dass sie auch immer wieder überarbeitet werden, weil das genau die Unterlagen sind oder das Papier, an dem sich eben pädagogische Fachkräfte orientieren können und sollten, um Qualität in den Kitas leben zu können. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß bei dieser Folge zum neuen Brandenburger Bildungsplan. 2022 beauftragte das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, MBJS, das Institut für Fortbildung, Forschung und Entwicklung, also das IFE, von der Fachhochschule Potsdam in Kooperation mit der Deutschen Liga für das Kind unter der Leitung von dir, Frau Hildebrandt, und Bianca Pergande von der Deutschen Liga mit der Erstellung eines neuen Brandenburger Bildungsplans. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen, weil ich ja auch in Brandenburg lebe und das für mich natürlich dann besonders relevant ist. Ja, warum braucht's denn jetzt einen neuen Plan?
Naja, also die Pläne, die wir vorher hatten in Deutschland, weil die sind ja nun fast alle 20 Jahre alt. Brandenburg war irgendwie ganz zu Anfang schon mit dabei, mit den Grundsätzen der elementaren Bildung. Und da ist jetzt eigentlich deutschlandweit gerade ja so ein Diskussionsklima, dass man denkt, wir müssen jetzt nochmal daran und gucken, wie können wir die überarbeiten nach 20 Jahren Erfahrung. Und auch angesichts der Tatsache, dass ja die Qualität in Kitas nun nicht so toll sich entwickelt hat, wie man sich hätte vielleicht wünschen können. Und da guckt man sich alles, was man so an Instrumentarien auf dem Markt hat, nochmal an und natürlich auch die Bildungspläne. Dazu kommt in Brandenburg, dass wir damals Leute hatten, Ludger Pesch und Detlef Diskowski, die waren dafür zuständig, federführend diese Grundsätze zu schreiben, die gesagt haben, naja, wir machen das ganz knapp. Also wir machen wirklich nur so einen ganz schmalen Orientierungsrahmen, der nicht viel reguliert und nicht viel normiert sozusagen, sondern nur irgendwie ganz grob sagt, in welche Richtung es gehen soll. Und das war immer wieder in der Diskussion. Und viele haben sich gewünscht, dass es doch ein bisschen konkreter werden müsste. Und damit haben wir uns jetzt beschäftigt. Also das war so ein bisschen der Auftrag, da nochmal aufzugucken. Und noch ein Punkt. 6 Bildungsbereiche waren da aufgeführt und sowas wie digitale Bildung oder Bildung für nachhaltige Entwicklung wirklich nur absolut am Rande und marginal erwähnt. Und das musste einfach rein.
Genau, du hast schon angesprochen, also die Grundsätze elementarer Bildung sind sozusagen erweitert, wenn man so möchte. Oder wie kann man sich das genau vorstellen? Also sind die damit drin, die Grundsätze elementarer Bildung, oder ist der Plan jetzt komplett neu oder wie?
Nee. Also die Grundsätze elementarer Bildung sind da drin, definitiv, aber die sind ausgebaut und erweitert. Also es ist, was das pädagogische Handeln betrifft und die Grundsatzidee, überhaupt nicht eine kopernikanische Wende oder was ganz anderes, sondern es ist im Prinzip die Idee von Bildung in der Kita, die in den Grundsätzen ja beschrieben wurde, die bleibt erhalten. Sie wird nur konkretisiert. Und wir reden ja wahrscheinlich gleich auch darüber, auf welche Weise wir versucht haben, das zu tun. Also man muss sich vorstellen, die Grundidee bleibt die gleiche, aber sie wird nach innen hin ausgemalt stärker. Man kriegt ein besseres Bild davon, wie soll der Alltag jetzt wirklich sein? Weil wenn du bei solchen Papieren so in so einem Wagen bleibst, bleibt auch so viel Spielraum, dass man am Ende nicht weiß, was heißt denn jetzt eigentlich eine neugierige Haltung in der Garderobe oder was ist denn jetzt wirklich wertschätzende Kommunikation und was nicht. Und wir haben uns also bemüht, wirklich einen Konkretionsgrad zu erzielen, der da sehr orientierungsgebend ist. Also wo man wirklich erkennen kann, was meinen die denn jetzt konkret?
Also was könnte man sagen, was war, ich spitze jetzt ein bisschen zu, was war denn schlecht am Alten oder was musste unbedingt entwickelt werden? Also du hast gerade schon gesagt, so ein bisschen konkreter, also was genau konkreter?
Also wir haben natürlich viel überlegt, als wir angefangen haben, haben uns die Grundsätze angeguckt, haben uns alle andere Bildungspläne angeguckt, deutschlandweit. Und fanden eigentlich, dass die Idee ja dieser ersten Generation von Bildungsplänen, wie wir jetzt inzwischen immer nennen, ja aus dem PISA-Schock irgendwie entstanden war. Da hatte man irgendwie gemerkt, okay, die Kinder in der Schule sind nicht mehr so gut, Deutschland fällt da völlig ab. Und dann schreit ja immer alle Welt, naja, da müssen wir erstmal gucken, was also vor der Schule passiert und in der Kita. Und beim ersten Mal hat man dann gesagt, okay, die müssen irgendwie Inhalte stärker in den Alltag kriegen und hat sich so ein bisschen an dieser schulischen Fächerlogik orientiert, hat jetzt gesagt, nee, wir machen jetzt nicht Schulfächer in der Kita, ist ja nicht Schule, aber diese Bildungsbereichlogik, die wir in den Bildungsplänen in Deutschland haben, die ist natürlich so ein bisschen abgeleitet aus dieser schulischen Fächerlogik. Und ich habe diese Bildungsbereich, Kompetenzen, die Kinder da erwerben können und pädagogisches Handeln beschrieben in dem brandenburgischen Plan, also in den Grundsätzen elementarer Bildung nur sehr, sehr knapp. Und nun ist es aber natürlich so, dass der Alltag in der Kita nicht zu vergleichen ist mit dem in der Schule. Also wir haben nicht bestimmte Zeiten, weiß ich nicht, anderthalb Stunden am Vormittag, wo es um Mathe geht und dann geht es um, weiß ich nicht, um Sprachbildung und Deutsch, sondern die Kinder sind den ganzen Tag da und wir haben informelle Bildungsprozesse viel stärker, nonformale und informelle und nicht formale. Und deshalb haben wir überlegt, naja, was denen fehlt eigentlich, wenn du sagst, was war schlecht. Was denen fehlt, ist, dass diese Übersetzung von dieser Bildungsbereichlogik in den Alltag von der Kindertagesstätte nicht sehr anschaulich machen. Also es gibt im Prinzip den Alltag zu gestalten und dann hast du noch diese Bildungsbereichlogiken und jeder muss für sich quasi das irgendwie übereinander biegen. Und da haben wir gesagt, nee, das ist einfach eine extrem anspruchsvolle Adaptionsleistung, die man nicht von jedem Menschen erwarten können muss. Und ein Bildungsplan der jetzigen Generation muss aus unserer Sicht so einen Transfer leisten. Also man muss irgendwie erkennen können, wie kann man die Bildungsbereichlogik in den Alltag einfädeln, so nennen wir das.
Ja.
So, und deswegen haben wir gesagt, naja gut, wenn wir das machen wollen, dann können wir nicht einfach wieder jetzt noch einen Bildungsbereich mehr und noch differenzierter den beschreiben, sondern wir müssen also sozusagen das Ganze vom Kopf auf die Füße stellen und den Alltag in der Kindertagesstätte beschreiben, die Alltagssituation, die immer wieder vorkommt, und in diese hinein unterschiedliche Bildungsbereiche einbetten, in die hinein fehlen, ja. Und das haben wir versucht zu machen. Also was ist schon ein bisschen innovativ, was wir gemacht haben, weil wir eben, also der Großteil des Bildungsplans darauf verwendet wird, dass wir die Alltagssituationen, die zu gestalten sind, beschreiben und dann eben kurze Beschreibung der Bildungsbereiche am Ende haben, aber vor allen Dingen die Bildungsbereiche an sehr konkreten Beispielen in die Alltagssituation integrieren. Also ich werde es da bestimmt an, reden wir gleich nochmal drüber.
Genau, ja. Also mich freut das total, dass das jetzt so konkret gestaltet ist, weil für mich in der Praxis häufig das Problem war, dass ich dachte, okay, ist ja schön, dass da irgendwie steht, wie man irgendwie Musik machen kann oder Kunst oder so, ne? Also in den Grundsätzen elementarer Bildung. Aber was ist denn mit den konkreten Sätzen, die gesagt werden? Was ist mit den konkreten Situationen im Morgenkreis, ne? Da entstehen ja zum Beispiel so für meine Begriffe, also in der Praxis die Probleme, ne? Dass dann eben ermahnt wird, dass dann ja ein Morgenkreis dann doch verschult stattfindet oder solche Dinge. Das heißt, ich persönlich freue mich besonders, dass das so konkret beschrieben ist. Kann man sagen, das ist auch ein bisschen ein Versuch, die Kinderschutzkonzepte so ein bisschen da auch mit einfließen zu lassen, um so ein bisschen präventiv auch zu arbeiten?
Ja, also der eine Aspekt, den ich gerade beschrieben habe, war ja, dass wir die Alltagssituation im Vordergrund stellen. Und jetzt kann man auch konkreter irgendwie sagen, in den Alltagssituationen findet natürlich also die ganze Zeit Lernen statt, ununterbrochen. Und zwar nicht nur, sagen wir mal, fächerbezogenes Lernen, wie es in den Bildungsbereichen beschrieben wird, sondern völlig zentral natürlich, nicht nur domänenspezifisch, sondern so globale, ja, ich sag's mal anders. Also in den Alltagssituationen finden nicht nur bildungsbereichsspezifische Lernprozesse statt, logischerweise, sondern soziales, emotionales Lernen, die Bildung, du kennst dich damit genau aus. Also und kognitiv anregende Stimulation, Impulse müssen in diesen Alltagssituationen gesetzt werden. Und deshalb haben wir, das ist vielleicht das, was du meinst, sehr massiv abgehoben auch auf darauf, wie Interaktion gestaltet sein muss in den Alltagssituationen. Also feinfühlig, responsiv, natürlich partizipativ, aber eben auch kognitiv anregend und haben das ziemlich genau beschrieben.
Ja.
Und haben eben auch geschrieben, was nicht geht. Also vielleicht meinst du das? Wir würden sagen, wir haben versucht, kinderrechtsbasiert zu beschreiben, wie Arbeit in Kitas gestaltet werden soll. Natürlich.
Ja.
Und da gehören ja Beteiligungsrechte ganz zentral dazu, Schutzrechte und Förderrechte sind sowieso dabei. Also wir haben versucht, die Kinderrechte als Basis auch für die Beschreibung des Bildungsauftrags in Kitas zu lesen. Also das Kind hat ein Recht, vollumfänglich seine mathematischen Fähigkeiten zu entwickeln, zum Beispiel. Also da haben wir sehr stark drauf geachtet. Wir wissen halt, dass auch domänenspezifische Bildungsprozesse, also wirklich, weiß ich nicht, mathematisches Lernen und kognitive Anregung nur funktioniert, wenn die Atmosphäre eine unterstützende ist, wenn die feinfühlig gestaltet sind, die Interaktion, und wenn die Kinder aufgefangen werden, wenn sie sich selbst nicht regulieren können. Und deswegen haben wir das auch ganz genau nochmal beschrieben, was das bedeutet für den Alltag einer Kindertagesstätte.
Ja, das finde ich auch gut in dem Plan, dass ihr wirklich auch Kinder zu Wort kommen lasst, ne? Also indem ihr sozusagen exemplarisch Beschwerdesätze oder sowas formuliert, ne? Kann man das so sagen, von Kindern?
Ja, wir haben wirklich Kinder interviewt in brandenburgischen Kitas überall und haben die gefragt, also zu diesen unterschiedlichen Situationen, wie findest du bei euch die Garderobe? Was ist denn daran gut? Was wünschst du dir anders? Oder wie ist denn es beim Aufräumen bei euch? Oder beim Ankommen? Wie läuft denn das? Was funktioniert denn da? Was ist denn da nicht gut? Oder beim Essen und Schlafen? Da kannst du dir ja vorstellen, was die Kinder zum Teil eben erzählt haben. Und wir haben aber versucht, so aus ein bisschen ausgewogen, aber auch schon kritische Stimmen mit hineinzunehmen.
Ja, nun gab es, man hörte zumindest, dass es ein bisschen Kontroversen gab beim Entstehungsprozess, so auch auf dieser Ebene wird da den Fachkräften zu wenig Eigenleistung unterstellt sozusagen und deswegen muss es so konkret sein. Wie war das mit dem Entstehungsprozess? Also es gab einfach, glaube ich, unterschiedliche Positionen da auch, ne? Also wurde kontrovers diskutiert. Was waren so die strittigsten Punkte, sage ich jetzt mal?
Also, wir haben natürlich von Anfang an mit Pädagogen zusammengesessen und gearbeitet und mit Trägern und haben immer wieder überlegt, worauf kommt es an, und haben also wirklich von sehr vielen immer wieder das Feedback bekommen, ja, macht es unbedingt so konkret wie möglich, beschreibt es genau, weil das ist gerade für diejenigen, die auch manchmal darunter leiden, wenn eine Interaktion nicht wertschätzend ist in Kitas, eine Unterstützung, wenn sie was haben. Das steht doch hier drin. So können wir es jetzt hier nicht machen. Und das war eigentlich, also ich würde mal sagen, die überwältigende Mehrheit der Praktikerinnen hat sich so geäußert, dass sie sich's wirklich konkret wünschen. Und dann gab es aber welche, die sagen, na Leute, ihr könnt doch hier nicht jedes Wort den Erzieherinnen vorschreiben. Also wir sind im Zeitalter von Konstruktion, Co-Konstruktion, Shared Thinking. Das wollt ihr, dass die das mit den Kindern machen, und ihr schreibt jetzt detailliert denen vor, wie die sich zu verhalten haben. Wie kriegt denn ihr das in eurem Kopf irgendwie argumentativ hin? Und da haben wir natürlich ganz klar immer wieder gesagt, na ja, also wir sind, das ist jetzt eine Einrichtung, die für Kinder in einem bestimmten Alter vorbereitet sein muss. Und es gibt halt einen großen Spielraum an Verhalten, der möglich ist. Wenn wir konkret sagen, was geht und was nicht geht, heißt es nicht, dass das das Einzige ist, was geht. Wir sagen exemplarisch, was geht, aber es gibt natürlich andere wertschätzende Formen, wie man interagieren kann. Das haben wir versucht, in der Überarbeitung des Bildungsplans auch stärker zu machen, dass wir Alternativen formuliert haben, was alles möglich ist. Und wir haben dann gesagt, okay, dann sagen wir genauer einfach nur, was nicht geht. Also wir beschreiben schon auch sehr ganz genau, was ist ein gutes pädagogisches Handeln in einer Alterssituation. Aber wir haben auch eine Liste eingeführt, die haben wir immer in unserem Jargon No-Go-Liste genannt. Die heißt jetzt Vorsicht. Da steht drin, was sollte man jetzt in dieser Situation, was sind so typische übergriffige Verhaltensweisen, die entstehen in bestimmten Situationen, was sollte man da unterlassen beispielsweise. Und ich habe auch den Eindruck, dass dieses Argument nicht vorrangig von Pädagogen oder Fachberatung kam, sondern eher irgendwie aus der Wissenschaft, komischerweise, dass wir da zu konkret sind. Manchmal ist es, glaube ich, die Angst davor, dass man zu trivial wird, wenn man zu konkret wird. Also, dass es sich nicht mehr so wissenschaftlich so groß anhört, sondern so konkret wird. Und da haben wir gesagt, nö, das vertragen wir gut.
Ja.
Das machen wir.
Ja, ich finde es super sinnvoll. Also das ist ja auch zum Beispiel in der bedürfnisorientierten Pädagogik, womit wir uns ja besonders beschäftigen, haben wir ja genau das versucht, sehr konkret zu sein. Auch zum Beispiel achtsame Sprache, Wörterzauber statt Sprachgewalt. Wirklich zu sagen, was ist genau die Sprachgewalt und was können wir stattdessen sagen? Und da gab es ja einen riesen Zulauf sozusagen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, das ist genau das, was fehlte. So ein ganz konkretes, was darf ich sagen, was nicht, warum, und dann gar nicht unbedingt, um sanktionierend zu sein, sondern in eine ganz konkrete Reflexion zu kommen. Deswegen freue ich mich sehr, dass das eben so konkret in dem Bildungsplan nun drinsteht.
Jetzt kommt Werbung. Partner der heutigen Ausgabe ist die Pedico-Akademie. Die Pedico-Akademie bietet Anfang kommenden Jahres wieder kostenfreie Masterclasses für pädagogische Fachkräfte und Leitungskräfte in Kindertageseinrichtungen an. In den Masterclasses tauschen sich jeweils zwei erfahrene ReferentInnen zu einem ausgewählten Thema aus. Anschließend gibt es für alle teilnehmenden Personen die Möglichkeit, sich aktiv am Thema der Masterclass zu beteiligen. Aufzeichnungen vergangener Masterclasses findet ihr auch im kostenfreien Bereich der Pedico-Akademie Lernwelt. Die Live-Teilnahme an den Masterclasses ist kostenfrei, jedoch sind die Plätze limitiert. Zu den kommenden Masterclasses für pädagogische Fachkräfte am 23. Januar und am 6. März gibt es für HörerInnen dieses Podcast noch freie Plätze unter pedico-akademie.de/masterclass-pedico mit AE. Auf der Seite könnt ihr euch auch zu den Themen und allen Folgeterminen erkundigen. Die Adresse ist pedico-akademie.de/masterclass-pedico mit AE.
Also, aber da kann ich vielleicht noch dazu sagen, dass, wenn du das also konkret hast, ich denke auch, dass diese Sprache als pädagogisches Handwerkzeug nach wie vor völlig unterschätzt wird.
Absolut.
Also, dass man häufig an Haltungen arbeitet, was auch gut ist, und an Biografien. Aber es ist auch gut, einfach zu sagen, nee, pass auf, bestimmte Sachen sagen wir jetzt hier mal erstmal nicht.
Genau.
Wir wissen, dass es bestimmte Folgerungen nach sich zieht, und die wollen wir nicht. Es ist schwer zu überlegen, wie man Sachen alternativ formulieren kann. Da ist man selber so in so einem geschlossenen Feld drin, weil man ist ja seine eigene Sprache gewissermaßen, und man kann sich umtrainieren.
Ja.
Und ich finde das wichtig, dass man darauf ein Augenmerk legt und da auch sehr konkret wird. Das haben wir gemacht.
Ja, ganz genau. Indem man sozusagen Reflexion umdreht, ne? Also du hast vorhin gesagt, auf den Kopf stellt. Also wenn ich jetzt was anderes sagen soll oder etwas Bestimmtes nicht mehr sagen darf, dann kann ich ja von da aus auch in die Reflexion gehen. Also ich finde das super. Können wir nochmal jetzt in den Aufbau reinkommen? Also wie ist der Plan genau aufgebaut?
Ich öffne mir nicht mal, dass ich mir mal angucken kann, weil wir haben wirklich viele Alterssituationen beschrieben. Dass ich es dir mal genau sagen kann. Also wir haben relativ wenig Seiten für so einführende Bemerkungen und so grundsätzlichen Themen. Bildung im Kindesalter beobachten und dokumentieren und sowas, weißt du. Und Qualität und Leitungshandeln haben wir schon beschrieben, aber versucht sehr knapp zu sein.
Ja.
Und haben dann eigentlich, ich sag mal, also zwei Drittel des gesamten Plans bezieht sich auf die Beschreibung von Alterssituationen. Und dann haben wir noch mal ein Drittel so oder ein knappes Drittel, wo wir die Bildungsbereiche so vorstellen. Die sind, ohne sie mit den Alterssituationen zu verweben, aber in den Alterssituationen sind die Verknüpfungstexte mit den Bildungsbereichen eben schon drin. Und da haben wir uns eben, es war auch ein langer Prozess übrigens, überlegt, ja, welche Alterssituationen sind denn jetzt die wir hier, also die so zentral sind, dass wir die jetzt in so einem Bildungsplan beschreiben. Und haben vier Gruppen gebildet nach langen Diskussionen, kannst du dir vorstellen. nämlich die haben gesagt, es gibt sowas wie die zentralen Autonomiesituationen. Das sind die Situationen, in denen die, die unmittelbaren, die ganz persönlichen, individuellen Bedürfnisse von Kindern unmittelbar betroffen sind und wo man besonders sensibel agieren muss, wenn man und Grenzüberschreitungen auch nachhaltig negativ wirken, also wenn zum Beispiel Essen, Ausruhen und Schlafen, Badhygiene und Spielen. Und dann haben wir gesagt, dass neben diesen zentralen Autonomiesituationen gibt es die Situation, die nennen wir so, in denen die Themen der Kinder im Mittelpunkt stehen. Also wenn man so will, eigentlich das, was vorher so eine pädagogisch gestaltete Situation am ehesten war, nämlich wie macht man dialogisches Lesen, eine Bilderbuchbetrachtung, wie macht man pädagogisches Angebot, wie gestaltet man Kinderkreis, wie handelt man Regeln mit Kindern aus oder plant mit Kindern und wie kann man gut draußen unterwegs sein, unterstützend und anregend. Und dann haben wir gesagt, es gibt aber auch organisatorische Situationen, die häufig zu stark als organisatorische betrachtet werden, aber eigentlich als pädagogische Alltagssituation unbedingt gesehen werden sollen, weil sie stark ritualisiert sind und immer wieder vorkommen. Sowas wie Garderobe, Ausziehen, Anziehen, Umziehen, Bringen und Abholen, Raumwechsel mit Kindern und Übergaben und so Aufräumen. Da haben wir uns auf diese vier Bereiche fokussiert, auf die Situation. Und dann haben wir gesagt, es gibt so Situationen, die nicht im Tagesablauf irgendwie fest immer vorkommen, aber trotzdem täglich stattfinden. Das sind die pädagogisch herausfordernden Situationen, nämlich wenn Kinder Konflikte untereinander haben, wie kann man da Aushandlungsprozesse gestalten? Was ist bei Ausgrenzung und Übergriffen? Also wenn ein Kind nicht mitspielen soll oder es bis hin auch manchmal zum Mobbing geht. Was macht man mit Widerstand und Protest und Beschwerden von Kindern auch gegen Erzieherinnen im Alltag? Und was macht man, wenn Kinder starke Gefühle zeigen? Verletzung, Traurigkeit und Trost. Und da haben wir, also das sind die Situationen, die wir beschrieben haben. Und weil wir da so viele Situationen haben, haben wir gesagt, wir müssen total streng jedes Kapitel zu den Situationen gleichartig beschreiben, damit die Pädagogen nicht wahnsinnig werden, wenn die da so viele unterschiedliche, wenn es sich ganz doll durchrhythmisiert und ganz klar ist, die Binnenstruktur der Kapitel, kann man diesen Stoff wahrscheinlich nicht so gut bewältigen. Und deswegen haben wir gesagt, wir beschreiben in jeder Alterssituation erstmal, wie pädagogisches Handeln optimal gestaltet werden kann. Verbales und nonverbales. Also wir sagen irgendwie, was ist das Bildungsziel der Situation und wie kann man das gut umsetzen? Dann geben wir ein Praxisbeispiel dafür, wie das gelingt. Und dann kommen Aussagen von Kindern zu dieser Situation. Im Anschluss daran sagen wir, was nicht geht. Also dieses zu vermeidende Handeln wird beschrieben in Stichpunkten. Und dann verknüpfen wir die Alltagssituation mit Bildungsbereichen. Also wir sagen, wie in der Garderobe zum Beispiel Bildungsbereich Sprache und Kommunikation vorkommen kann. Sprache wird mit allen Alltagssituationen verknüpft, mit allen. Die anderen Bildungsbereiche werden nicht mit allen Alltagssituationen verknüpft, das wäre zu viel geworden, sondern exemplarisch mit denen, wo sie am besten passen aus unserer Sicht. Und dann beschreiben wir die partizipative Bildungsumgebung, also Raum und Material, ja, was man braucht sozusagen, um diese Alltagssituation wirklich gut gestalten zu können. So musst du dir ungefähr diesen Aufbau vorstellen. Das ist eine absolut strikte Abfolge und wir haben das auch grafisch jetzt in dem Bildungsplan so gemacht, dass die unterschiedlichen Alltagssituationstypen unterschiedliche Farben haben und dass man sich oben die ganze Zeit gut orientieren kann. Wir glauben auch und wir haben auch das Feedback schon bekommen, dass die Pädagogen damit super arbeiten können, weil sie einfach zum Beispiel sich jetzt sagen können in der Kita, nee, also unsere Essenssituation haben wir schon umgestaltet, das ist alles okay, aber bei uns ist die Garderobensituation eine Katastrophe, ist immer hektisch. Dann können die sich da quasi einfach den Abschnitt Garderobe nehmen und sich durch den durcharbeiten. Und da kannst du viele Anregungen kriegen, was du verändern kannst. Also das ist jetzt ganz grob mal der Aufbau, den wir da uns überlegt haben. Und also da haben wir haben ja ein großes Feedback, also wir haben eine große Befragung gemacht, als wir den ersten Entwurf hatten, haben über 2000 Leute daran teilgenommen und haben also gerade für diese Umstellung auf Alterssituationen da auch sehr positives Feedback bekommen.
Ja, das glaube ich. Ja.
Jetzt im Nachgang gab es Diskussionen, Lea, da, und zwar nicht wesentlich aus pädagogischen Kreisen und aus den Kreisen der Befragten, sondern einfach die Presse. Die brandenburgische Presse hat sozusagen die Eltern, also kam von den Eltern, von ganz vielen Leuten, EKP-Brief gekriegt, das geht doch alles gar nicht, die gehen ja dann über Tische und Bänke und sollen die gar nichts mehr lernen. Und ist dann ja irgendwie, sind dann die, wie wollt ihr denn das? So kann man doch gar nicht lernen. Ach so, dann hatten wir irgendeinen Satz zu genderspezifischen Pädagogik fast überhaupt nicht drin, aber haben eben einmal gesagt, dass man aufpassen muss, dass man nicht immer die Mädchen nur für die schönen Kleider und die Jungs für ihre Kraft lobt oder so. Und dann wurde getitelt, man darf nicht mehr sagen, Mia, du hast ein schönes Kleid, und warum man die Kinder nicht mehr loben darf. Also da haben wir so ein, also ich würde mal, ist jetzt also schon massive Kritik zu Anfang bekommen, womit der Eck überhaupt nicht gerechnet hat in der Form.
Aha.
Aber mal schauen, wie es geht. Und dann sagen natürlich immer noch ein paar Erzieherinnen, na, das können wir ja alles gar nicht machen, das schaffen wir nicht, weil es ist ja auch also wir haben ja auch eine Fachkraftsituation, die ist desolat. Ja. Und da kann man natürlich viele nicht so machen, wie wenn man mehr Leute am Start hat. Gleichwohl wissen wir, dass so ein Bildungsplan natürlich dann trotzdem auch hilft zu gucken, ja, wenn es so knapp ist, worauf kann ich, sollte ich dann lieber fokussieren, was sollte ich lieber wegmachen? Und du kennst ja die Studien, dass die Strukturqualität nicht nur das Einzige ist, was die Prozessqualität in Kitas ausmacht. Natürlich, die wirkt, wenn du weniger Leute hast, wirkt es drauf, aber das ist nicht der einzige Faktor. Also wenn du gleich viele Leute hast im System, zu wenige meinetwegen, ist in der einen Kita, funktioniert es trotzdem und du hast einen wertschätzenden, unterstützenden Ton, in der anderen nicht.
Absolut.
Obwohl die Personalsituation bei beiden gleich schlecht ist.
Genau, das kenne ich. Also ich kenne ja auch die Abwehrargumente, die es da gibt. Die sind ja auch immer wieder gleich. Und da sage ich immer gerne, dass wenn ich mich daran halte, an diesen Plan, der ja sozusagen auf der sensitiven Responsivität aufgebaut ist, dann mache ich es mir ja auch selber einfacher, ne, letztlich.
Ja, klar.
Weil ich dann eine Interaktion habe, die wertschätzend ist und dann Kinder auch tatsächlich ja kooperativer sind, als wenn ich mich nicht daran halte. Ne? Also eigentlich mache ich es mir dann selber einfacher, wenn ich mich daran orientiere. Okay, können wir vielleicht mal exemplarisch mal ins Aufräumen reingehen, weil ich weiß, dass das Thema Aufräumen ein sehr brisantes ist, was immer wieder sehr viel, ja, Konfliktpotenzial bietet. Was schreibt ihr denn da so zum Aufräumen? Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wie das konkret beschrieben wird?
Also beim Aufräumen, Aufräumen ist immer wieder mit Unlust verbunden und Kinder gehen dem Aufräumen aus dem Weg vielfach. Und wir wissen trotzdem, dass Kinder so eine Sortierlust haben eigentlich, dass es denen Spaß macht, Sachen zu sortieren und nach bestimmten Prinzipien wegzuordnen. Wir haben zum Beispiel in der Forscherwelt Blossin die Regel, das ist eine Lernwerkstatt, die wir haben, dass die Kinder nicht zwischen ihren Spielen aufräumen müssen. Also wenn sie aufhören, an einer Stelle zu spielen oder zu explorieren, müssen sie nicht aufräumen, bevor sie zum nächsten Ort gehen, sondern es gibt eine gemeinsame Aufräumzeit, wo alle zusammen am Ende Ordnung herstellen. Und also was da ganz gut funktioniert, ist, dass es Bilder gibt, laminierte Bilder von den Regalen, wie die vorher ausgesehen haben. Und die Kinder das wiederherstellen sozusagen, was da vorher war. Also sozusagen so ein bisschen unser Aufruf beim Bildungsplan ist mit neben vielen Gesprächen auch die Forscherwelt Blossin gewesen. Und ich habe eine Masterstudierende, die gerade über Aufräumen ihre Masterarbeit schreibt. Also wichtig ist, also man muss sehen, dass diese Unlust, die mit Aufräumen verbunden ist, sehr stark zusammenhängt mit der Spielunterbrechung, die Kinder erfahren. Sehr häufig. Deshalb ist es wichtig, also aus unserer Sicht sehr wichtig, dass, was wir auch beschreiben, anzukündigen. Also nicht abrupt zu sagen, jetzt ist Schluss, und auch tolerant zu sein in Bezug auf Zeitfenster beim Aufräumen, was Wichtiges ist. Und die Kinder aber auch wirklich einzubeziehen und nicht dann, wir erleben immer wieder, dass zum Beispiel die Erzieherinnen dann lieber selber schnell aufräumen, weil die das weniger stresst, als wenn sie mit den Kindern darüber interagieren, dass sie aufräumen müssen. Ja, und da, also das ist zum Beispiel eins von den Vorsichtssachen, dass man vorher ankündigen soll und nicht einfach abrupt unterbrechen soll, dass man darauf achtet, dass einfach, wenn man also eine Riesenkiste voll hat, so tiefe Kisten mit irgendwie Tieren, und dann willst du irgendeinen Elefanten haben, der ist wahrscheinlich ganz unten, dann kippst du alles um. Und dann, also sinnvoll sind halbruhe, durchsichtige Kisten, die beschriftet sind und mit Fotos, so dass die Kinder auch, wenn die leer sind, wissen, was in die Kiste kommt. Also aufräumen macht Kindern erfahrungsgemäß dann eher Spaß, lass uns sagen eher Spaß, wenn sie wissen, wo was hinkommt. Das wahrscheinlich das Gleiche, wie wenn du selber aufräumst zu Hause. Wenn die Sachen, die keinen eindeutigen Platz haben oder unklar sind, die bilden Häufchen und kommen nie weg. Und es gibt halt die Sortierlust bei Kindern, die man anfachen kann auf diese Weise, nur eben nicht abrupt, sondern man muss es da stark darauf achten, wenn man die Kooperation von Kindern haben möchte, dass man sie nicht aus dem Spiel reißt. Das ist vielleicht eigentlich das fast das Allerwichtigste daran.
Ja.
Und dann eben nicht, dann sagen wir, grenzwahrende Assistenz ist wichtig, nicht nur beim Aufräumen, aber generell, dass man nicht die Handlung für die Kinder beendet, ihnen was aus der Hand reißt, wenn es etwa länger dauert, irgendwie eine Schublade aufzuziehen, sondern da eben unterstützt, wir sagen immer eher unterstützt mit Worten als mit Händen und hilfreich ist, damit die Kinder möglichst alleine Sachen auch schaffen in der Aufräumsituation.
Steht irgendwas drin zum Thema, wenn du jetzt nicht aufräumst, dann darfst du da nicht mehr spielen?
Ja, na, soweit generell ist natürlich, sind solche Sanktionierungen ungünstig. Also du sollst nicht drohen, quasi mit negativen Konsequenzen Handlungen erpressen, sondern, also langfristig werden die Handlungen damit dadurch negativ konnotiert. Das wissen wir ja. Sondern es ist, wenn es eine gute, angenehme Aufräumatmosphäre gibt, man setzt sich irgendwie hin, alle zusammen. Manche wollen ihre Sachen noch stehen lassen. Das ist übrigens auch ein Thema, dass man einen Ort hat, wo man Bauwerke, die man bewegen kann, stehen lassen kann, meinetwegen auch an einer bestimmten Stelle unten, wenn die nicht bewegbar sind und da tatsächlich dann auch irgendwie ein Zettel drauflegt, da darf jetzt erstmal keiner ran. Das sind alles Sachen, die helfen bei der Motivation, da mitzumachen an dieser Stelle. Und also drohen mit irgendwelchen Sanktionen, so nach dem Motto, wenn du nicht das Essen auf isst, dann kriegst du keinen Nachtisch. Ja. Das ist sowieso was wir für nicht günstig halten.
Ja. Okay. Ich freue mich ja besonders, du hattest es vorhin beschrieben, über diesen Abschnitt der herausfordernden Situation, weil das, glaube ich, wirklich genau die Situationen sind, die noch oft zu wenig beschrieben waren in solchen Bildungsplänen. Ne? Also Umgang mit Konflikten, mit Ausgrenzung, Diskriminierung, Umgang mit Beschwerden von Kindern und so weiter und der Umgang mit Gefühlen. Also ich empfinde das für unglaublich wichtig und das sind ja auch eben Gefühle und Bedürfnisse sind ja auch eben Herzstück der bedürfnisorientierten Pädagogik und der Umgang mit Grenzen. Darüber freue ich mich unglaublich, weil ich immer fand, dass das viel zu wenig detailliert beschrieben wurde. Und was auch aufgefallen ist, ist, dass die Bildungsbereiche letztens, also die auch in den Grundsätzen elementarer Bildung Herzstück waren, dass die jetzt ganz hinten sind. Ist Bildung nicht mehr so wichtig oder warum ist jetzt sozusagen oben mehr das herausfordernde Verhalten beschrieben oder eben ganz konkrete Situationen und später dann erst die Bildungsbereiche?
Also, habe ich ja schon versucht, vorhin ein bisschen dir zu erklären, was da der Hintergrund ist. Also natürlich ist Bildung wichtig und Bildung findet aber in der Kita eben nicht in einer Fächerlogik statt, in einzelnen Schulfächern, die beschrieben werden, sondern im Alltag. Und so eine Sprachbildung im Alltag zum Beispiel, den hast du natürlich ganz, ganz exemplarisch in einer Konfliktsituation. Also die Kinder da gibt es eine Schwierigkeit zwischen Kindern, meinetwegen einen Besitzkonflikt. Und einer nimmt dem anderen die Schippe weg, weil der hatte die schon so lange, keine Ahnung. Und wenn man da diese Situation als eine Bildungssituation begreift, und zwar für sozial-emotionale Prozesse sowieso, aber auch Mentalisierung und Sprache, wie Sprache wirken kann, wie man beschreibt, was ein anderer denkt, was man selber denkt, den eigenen Gefühlen Ausdruck verleiht oder hört, wie eine Pädagogin moderiert, was gesagt wird. Also wenn man sich sozusagen Zeit nimmt für diese schwierigen Situationen, sind die Bildungsprozesse, die da stattfinden, viel intensiver, als wenn ich jetzt mal ganz kurz, weiß ich nicht, über eine Schippe mit dem Buddeln meines Kindes zeige, wie das geht oder so. Also das ist das, was wir die ganze Zeit eigentlich sagen. Also immer wenn es schwierig wird, wenn sozusagen eine echte herausfordernde Situation ist, dann sind sozusagen alle Hirnpotenziale da, Emotionen, Aufnahmefähigkeit. Und wenn die Kinder da gute Erfahrungen machen, nicht nur sozial-emotional, sondern auf allen möglichen Ebenen, natürlich macht man keine mathematische Bildung mitten im Konflikt, da kann man meinetwegen hinterher dann überlegen. Aber wenn es um Gerechtigkeit geht, kannst du natürlich auch mit Mathematik viel kommen und gucken, wie viel hat der dann, wieso müssen dann alle gleich viel haben, ist mehr dann immer besser und gibt natürlich viele Varianten, aber das sind die Situationen, die tatsächlich diese Bildungsprozesse sind, die wir brauchen, wenn wir gerade so, das hört sich jetzt so ein bisschen klischeemäßig an, aber nachhaltige Bildungsprozesse gestalten wollen. Also du musst halt gerade in diesen Situationen gute Impulse setzen können. Mhm. Also das als Pädagogin. Und die als diese Situation nicht weghaben wollen, weil Konflikte einfach so schwierig sind, sondern und man schnell wieder Harmonie haben will, sondern sagen, okay, das ist eine tolle Lernsituation, die will ich jetzt hier mal richtig gut gestalten. Mal sehen, wie das geht.
Ja.
So. Und ich habe eine Kollegin, also die, da freue ich mich immer, wenn die in Lossinen arbeitet und nach Forscherwelt, die sagt immer, sie freut sich über jeden Konflikt, weil sie da merkt, da kann sie richtig was bewirken.
Ja, der Fokus ist das einfach anders, ne?
Wir hier zu bescheiden, wie damit umzugehen ist. Also, wie sein soll. Und sind da auch ziemlich, sagen wir mal, ziemlich streng, was nicht weggelassen werden darf und nicht was, ja, wir denken, das ist ganz schön wichtig, dass da noch viel mehr Handlungswissen in die Praxis kommt.
Ja, absolut. Ich habe
manchmal schon die Idee gehabt, also das so wie du, gibt doch bei den Ärzten, gibt es auch immer so, alle 2 Jahre müssen die Ärzte oder die Leute, die im Krankenhaus arbeiten, so einen Kurs zur ersten Hilfe machen.
Genau.
Da kriegen die eine Zertifikation, also wisst ihr, wie man wiederbelebt und so. Mhm. Also das und wie man Herzrhythmusmassage macht. Und dass sowas, also wie so ein Nothilfekoffer, der immer da sein muss, den jeder erfrischen muss, sozusagen alle 2 Jahre zum Umgang mit Ausgrenzung und Konflikten unter Kindern. Also dass das einfach ganz klare Handwerkstechniken gibt, wie man damit umgehen kann und worauf es da ankommt. Das ist nicht verbreitet. Also es ist, da ist nach wie vor eine große Hilflosigkeit bei vielen.
Absolut. Aber
es ist nicht, keine Regel verinnerlicht, die man dann anpassen kann.
Ja.
Sondern immer wieder eine neue nervige Herausforderung für viele.
Ja, absolut. Ne? Also da spielt dann auch die eigene Biografie mit rein, wie ich selber Konflikte erlebt habe, damals als Kind wahrscheinlich. Und das bringt einen einfach so in Überforderung. Aber was ich verstanden habe, ist, dass der Bildungsplan wirklich sehr detailliert beschreibt, wie solche herausfordernden Situationen gemeistert werden können, um auf dieser Grundlage wirklich viele Bildungsbereiche noch eigentlich alltagsorientierter abzubilden.
Ja, ne, darum geht's ja.
Genau.
Also, du musst jetzt mal zum Beispiel gucken bei den Ausgrenzungen und Übergriffen, also nicht nur das selber, das Moderieren von Ausgrenzungen und Übergriffen und das dagegen eintreten natürlich sprachliche Bildungsaspekte hat, aber wir haben, zum Beispiel verknüpft mit Bewegung und Sport, Philosophie, Ethik und Religion, Ästhetik und Musik. Also gibt es also verschiedene Varianten, wie du eben auch zum Beispiel Ausgrenzungsprozesse im Vorhinein thematisierst oder wenn was stattgefunden hat auf verschiedene Weise.
Ja.
Also Bildungsprozesse finden natürlich, wir haben extra den Bildungsplan so geschrieben, wie wir ihn geschrieben haben, weil wir wollten, dass noch mehr Bildung in Kitas stattfindet und zwar nachhaltiger. Und das muss in den Alltagssituationen passieren.
Ja.
Wir wissen es, Kinder lernen da nicht einfach, wenn du eine Dreiviertelstunde irgendwie Matheangebot machst, vergiss es. Du musst den lieben langen Tag nutzen, um mathematische Impulse zu setzen. Beim Essen, wenn du den Apfel zerteilst und irgendwie über 2 Hälften und dann ein Viertel sprichst. Wenn du draußen auf dem Spielplatz bist oder früh, wenn du albern rumzählst, wie viele Füße haben wir, haben eigentlich mehr Finger an der rechten Hand als an der, keine Ahnung.
Ja.
Also, dass du einfach in den Alltagssituationen immer wieder Impulse setzt, das ist viel wirksamer.
Ja, alltagsintegriert, ne? Ja.
Altersintegriert und systematisch altersintegriert. Nicht immer mal ab und zu, sondern wirklich durchdacht in jeder Situation.
Mhm.
Du kannst du dir als Pädagogin klar machen, zum Beispiel, heute möchte ich bei der Garderobensituation ein bisschen mathematische Bildung machen. Dann guckst du in den Bildungsplan, guckst dir an, wie kann ich das machen? Wie kann ich das an die Interessen der Kinder anknüpfen und nimmst und probierst es aus?
Ja. Vielen Dank für den Einblick in den Bildungsplan. Hast du noch so ein paar kleine Tipps jetzt gegen Ende? Wahrscheinlich braucht man da vielleicht sogar eine ganze Fortbildung, aber vielleicht hast du ein paar kleine Tipps für pädagogische Fachkräfte, wie sie jetzt diesen Bildungsplan gut nutzen können, also wie sie den in ihren Alltag integrieren können.
Naja, also was wir gehört haben von Pädagogen, die den nehmen, obwohl der noch gar nicht, also der ist ja jetzt, ist er ja verpflichtend, aber als er noch nicht verpflichtend war, da haben die einfach gesagt, sie haben durchgeblättert und nochmal sich die Situation angeguckt und haben dann im Team überlegt, was klappt bei uns gut, was klappt nicht gut, also welche Situationen und geguckt, da gab es so unterschiedliche Meinungen und dann haben sie sich irgendwie auf 2, 3 Situationen, die sie sich mal genauer angucken wollen, ob wie sie die anders gestalten könnten vielleicht, fokussiert und haben sich einfach die Texte genommen und haben geguckt, okay, was steht denn da drin, worauf kommt es an? Und dann kannst du eigentlich wie checklistenmäßig abkreuzen und sagen, okay, das machen wir, nee, das ist bei uns noch nicht so. Und dann kannst du dir überlegen, also kriegst du sozusagen ganz gut raus, worauf kommt es an, was läuft schon gut und woran können wir arbeiten?
Mhm.
Also dafür ist das, glaube ich, super gut. Es lässt sich ganz schnell in so eine Selbstreflexionsliste übersetzen für Teams, aber auch für einzelne Pädagogen.
Ja, das habe ich auch so empfunden, ne, dass es relativ einfach umsetzbar ist und relativ gut nutzbar für die eigene Reflexion.
Mhm.
Vielen Dank, Frauke, dass du da warst im Podcast und uns einen Einblick gegeben hast in den Plan.
Danke, fand ich auch interessant.
Mach's gut, bis bald vielleicht.
Ja, tschüssi.
Tschüss. Das war die Folge mit Frauke Hildebrand zum Brandenburger Bildungsplan. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und in den Shownotes findet ihr natürlich etwas über den Werbepartner Pedico. Ihr findet auch den Kontakt zu Frauke Hildebrand auf der Webseite der Fachhochschule Potsdam. Und natürlich könnt ihr auch immer mit mir Kontakt aufnehmen über kontakt@bedürfnisorientierte-pädagogik.de oder ihr schaut mal auf den Webseiten vorbei, lea.wedewart.de oder auf der Seite der Akademie findet ihr natürlich immer unser aktuelles Programm, unsere Workshops und unsere Vorträge. Schaut doch da auch mal vorbei auf www.bo-pädagogik.de. Natürlich freue ich mich, wenn ihr jemanden kennt, der in Brandenburg arbeitet und den der neue Bildungsplan interessieren könnte. Aber ich glaube, auch für alle anderen ist diese Folge interessant, weil dort einfach nochmal gut erklärt ist, was es braucht, damit pädagogische Arbeit gut gelingen kann. Die Bildungspläne sind ja nicht immer nur für das jeweilige Bundesland interessant, sondern auch für alle anderen, die sich einen neuen Impuls holen wollen für gelingende pädagogische Arbeit. Also leitet diese Folge gern weiter an Menschen, die das interessieren könnte. Und wie immer freue ich mich natürlich, um den Podcast noch publiker zu machen, über Rezensionen, über Sterne, die ihr verteilen könnt und Rückmeldungen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.